Hier beim Podcast Patient Deutschland beschäftigen wir uns mit unserer Gesundheit und mit der Frage, wie die Digitalisierung unser Gesundheitswesen verändert und dabei auf Menschen, also Patienten, Angehörige und Mitarbeitende einwirkt. Mein Name ist Carsten Glied, ich bin Geschäftsführer der Technik Lotsen, einem Unternehmen aus Bielefeld, das Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser bei der digitalen Transformation unterstützt. In Patient Deutschland treffe ich die Menschen, die die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens positiv gestalten. Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Lina Behrens, Managing Director bei Flying Health. Wir haben darüber gesprochen, wie Flying Health die Akteure im Healthcare-Ökosystem miteinander vernetzt, warum es wichtig ist, statt ambulant vor stationär künftig digital vor ambulant vor stationär zu denken und welche Rolle Konzerne, Mittelstand, Startups, aber auch Amazon und Co. dabei zukünftig spielen. Ich freue mich wie immer über Ihre Anregungen und Kritik. Sie erreichen mich unter carsten.glied@techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Herzlich willkommen, Lina Behrens.
Herzlichen Dank, Carsten, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du musstest erst im Ausland verweilen, um dich dann dem deutschen Gesundheitssystem zu widmen. Erzähl mal, Bogota bist du lange gewesen. Wie kommt man denn dahin?
Ja, genau. Ich bin zu meinem Studium erstmal in die Schweiz gegangen. Ich bin Ökonomin vom Hintergrund und war dann 6 Jahre in London, in England. Da habe ich erstmal einen Master gemacht und war dann ganz klassisch in der Strategieberatung und dann bei einem Social Enterprise. Und als dann die ganzen Brexit-Diskussionen anfingen, habe ich mich entschieden, London zu verlassen. Und wollte eigentlich nach Berlin ziehen damals und habe dann eben den kleinen Umweg gemacht und bin erstmal nach Bogota gezogen und habe dort bei einem der größten Company Builders Lateinamerikas gearbeitet. War auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit.
Aber am Ende bist du jetzt wieder in Berlin.
Genau, seit über 3 Jahren bin ich jetzt in Berlin und seitdem auch bei Flying Health. Und ja, bringe, glaube ich, einiges aus dem Ausland mit und lerne mein eigenes Land noch mal besser kennen, seit ich wieder zurückgekommen bin.
In den Dschungel des deutschen Gesundheitswesens hat es dich verschlagen. Erzähl ein bisschen, was macht Flying Health?
Flying Health ist das führende Ökosystem für die Zukunft der Medizin. So würden wir uns bezeichnen. Ökosystem kann jetzt relativ viel bedeuten. Bei uns ist es so, dass wir mit großen Unternehmen im Gesundheitsbereich zusammenarbeiten, also von Krankenhausgruppen, Versicherungen, Pharma, MedTech, aber auch Consumer Goods Unternehmen und ihnen helfen dabei zu verstehen, wie die Zukunft der Medizin aussehen könnte, was es für potenzielle Neuerungen gibt und dann ganz wichtig auch den Link zu schlagen, was bedeutet das denn für die Geschäftsmodelle unserer einzelnen Kunden? Müssen sie sich irgendwie anders aufstellen? Gibt es potenzielle neue Geschäftsmodelle? Und wenn dem so ist, mit wem sollten sie dann zusammenarbeiten? Und da geht es dann einmal um die Zusammenarbeit innerhalb der oder zwischen den großen Unternehmen und eben auch um die Zusammenarbeit mit den Startups im Digital Health Bereich. Genau, wir haben ein Team, was tagtäglich sich anschaut, was so auf der Welt mit global passiert und bringt da, glaube ich, viele Impulse und Gedankenanregungen mit und schauen uns dann gemeinsam mit unseren Kunden an, wie man das dann auch in die Tat umsetzen kann.
Und so von deinem Lebenslauf her, verknüpft das so die Zeit in London, wo es, glaube ich, Impact und Social war, mit der Zeit in Bogota, wo es dann Company Building war?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in der Strategieberatung vor allen Dingen im Gesundheitsbereich gearbeitet, also ich war bei der Boston Consulting Group und habe da viel in der Schnittstelle Gesundheit, also Healthcare und was sie Technology Advantage nennen, gearbeitet, habe da verschiedene Projekte gemacht, mit verschiedenen NHS-Organisationen zusammengearbeitet, also sowohl Krankenhäuser als auch, in England gibt es ja nicht die klassischen Versicherungen, sondern dann die sogenannten Clinical Commissioning Groups, habe aber auch mit CROs, also Clinical Research Organisationen zusammengearbeitet, mit Pharma zusammengearbeitet und auch als ich bei dem Social Enterprise war, die heißen Social Finance, die haben dieses ganze Thema Social Impact Bonds erfunden, dass für die Leute, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, da geht es darum, dass für bestimmte Outcomes gezahlt wird und nicht nur für das, was man in in ein Projekt hinein steckt, sondern das, was am Ende dabei rauskommt. Und auch da habe ich mich vor allen Dingen auf den Gesundheitsbereich fokussiert, habe da viel im Bereich auch Gesundheitsdaten gemacht, war da in den verschiedenen Gegenden Englands unterwegs. Und in Kolumbien war es dann ganz anders, das war dann nicht im Gesundheitsbereich. Was ich dort gemacht habe, war, dass ich Teil des Management-Teams von dem Company Builder war und immer in die einzelnen Portfolio-Unternehmen gegangen bin, wenn da gerade eine Hand gebraucht wurde. Und da habe ich halt verschiedene Firmen mitgeleitet, von einer Schulbusfirma zu dem Eröffnen eines Büros für ein Fintech, zur Eröffnung einer neuen Restaurantkette. Also es war sehr, sehr hands-on, gleichzeitig auch strategisch. Also genau, da habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt, aber in dem Fall ging es eben nicht um den Gesundheitsbereich.
Und jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, so, wer hat dich jetzt angerufen in Bogota und was hat der oder die dir erzählt, damit du zu deinem jetzigen Job gekommen bist? Vom Schulbus und Fintech nach Deutschland in die Gesundheitswirtschaft.
Ja, es war eigentlich andersherum. Ich habe mich erst entschieden, dass ich dann doch nach Deutschland zurückkommen wollte. Also ich war eben 13 Jahre im Ausland, okay, und irgendwann war dann doch die Zeit zu sagen, jetzt geht's zurück, jetzt geht's nach Berlin, und dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, wofür brenne ich, was hat mir eigentlich mit am meisten Spaß gemacht, und es war inhaltlich eben der Gesundheitsbereich, wo ich eben viel Erfahrung schon in England sammeln durfte, aber von der Art zu arbeiten war das in Kolumbien eben sehr, sehr spannend, und da bin ich auf Flying House gestoßen. Und Flying House, also die Idee gibt es schon seit 2012, die Firma selbst seit 2016. Und ich war dann die erste Externe, die mit in das Management-Team gekommen ist. Es war noch ein sehr, sehr kleines Team damals. Wir waren so, ich glaube, so 8, 9 Personen insgesamt in der Firma. Und genau, jetzt seit etwas mehr als 1,5 Jahren dürfen meine Kollegin Laura und ich die Firma auch leiten und unser Team mit aufbauen, und sind es knapp über 20, rekrutieren auch gerade fleißig. Also haben sehr viele Stellen offen, falls da der ein oder andere Hörer oder Hörerin gerade Interesse hat, schaut gerne auf unsere Website.
Dann musst du jetzt natürlich ein bisschen mehr erzählen, was ihr macht, also ein bisschen konkreter, sonst weiß ich ja gar nicht, ob ich mich bewerben soll oder nicht.
Klar, wir arbeiten mit unseren Kunden zu verschiedenen Themen. Also als Beispiel, wir arbeiten schon sehr, sehr lange mit den Sana-Kliniken. Dann arbeiten wir eng mit dem Team zusammen, was sich anschaut, wie man Innovationen in die verschiedenen Krankenhäuser bringen kann, und scouten dann für das Team den Markt, schauen uns für bestimmte Themen an, was gibt es eigentlich, oder erstmal schauen wir uns an, was gibt es eigentlich für Probleme, welche Probleme sollte man angehen, und wenn wir ein Problem identifiziert haben, dann schauen wir, was es für Themen, für Lösungen schon auf dem Markt gibt, und diskutieren die dann mit dem Team, machen dann gehen durch einen Prozess durch, um zu schauen, welche da am relevantesten sein könnte, um diese Lösung anzugehen, und unterstützen dann Pilotprojekte aufzusetzen und das dann im dem gesamten Konzern auszurollen. Das ist so ein Beispiel, was wir schon relativ lange machen. Ich persönlich arbeite gerade mit einem Consumer Goods Unternehmen zusammen namens Essity, ist ein schwedisches Unternehmen. Viele von den Hörern, Hörerinnen haben vielleicht den Namen noch nicht gehört, aber sehr viele haben schon Produkte von Essity genutzt. Also in Deutschland sind das zum Beispiel Tempo oder Ceva. In anderen Ländern sind es aber auch viele Produkte im Bereich Hygiene, gerade auch für Frauen. Und die Firma hat ein Team aufgesetzt, was sich konkret anschaut, was es für innovative Produkte im Bereich Feminine Care oder Femtech gibt. Und da schauen wir uns eben auch an, welche Themen sind relevant, wie funktioniert der gesamte Prozess, dass man herausfindet, was sie eigentlich für Lösungen anbieten sollten. Und wenn wir bestimmte Bereiche identifiziert haben, wie zum Beispiel Menopause oder auch Themen rund um die Periode, dann schauen wir uns an, was gibt es da für Produkte, mit wem sollte man zusammenarbeiten, und sind dann in den Gesprächen mit dabei und agieren eben häufig als Mittler zwischen den zwei Welten, also zwischen den Startups und den Corporates.
Das heißt, der Startup-Bereich spielt auch eine große Rolle bei euch, also weil da viel Innovation herkommt in Deutschland?
Genau, also was mir immer wichtig ist, ist, ich glaube, wir sind aus der Zeit heraus, wo Corporates nur mit Startups zusammenarbeiten wollten, um zu sagen, wir sind jetzt innovativ. Was wir mit unseren Kunden immer machen, ist erstmal zu definieren, in welchen Bereichen wollen sie sich eigentlich anders auf. Also wir fangen immer als Impulsgeber an, schauen uns an, was gibt es eigentlich draußen auf der Welt, was passiert. Und gerade in Deutschland, in vielen Rollen, haben die Personen gar nicht oder die Entscheidungsträger gar nicht die Chance, so in die Zukunft zu schauen und zu sagen, was heißt denn das eigentlich für mein Geschäftsmodell? Und da kommen wir rein und wir geben dann in Workshops mit unseren Kunden Ideen und sagen, Mensch, ne, also wenn man sich das Geschäftsmodell von heute anschaut, wenn man diese drei Themen, die wir jetzt in den letzten Monaten beobachtet haben, anschaut, dann sehen wir, dass ihr euch eigentlich anders aufstellen müsst in der Zukunft. Und wenn wir dann identifiziert haben, in welchen Bereichen es vielleicht eben potenzielle neue Geschäftsmodelle gibt oder Änderungen geben sollte oder Probleme, die gelöst werden sollten, dann gibt es immer die Frage, sollte das dann in-house passieren oder sollte man mit jemandem kooperieren oder sich vielleicht eine Lösung einkaufen? Und dann, wenn es Letzteres ist, dann geht es auch darum, welche Akteure gibt es im Markt? Und das können eben auch Startups sein, die Lösungen anbieten. Gerade je weiter wir nach vorne schauen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch Startups in den Bereichen gibt. Genau, und das ist die Art und Weise, wie wir dann mit den Corporates zusammenarbeiten. Gleichzeitig, ich weiß nicht, du hast dir sicher angeschaut, DVG und so weiter ist natürlich auch international in aller Munde. Das heißt, es gibt viele Startups, die auch nach Deutschland kommen wollen und die kommen sehr oft zu uns, um dann zu sagen, also um besser zu verstehen, wie das deutsche Gesundheitswesen funktioniert, wie der DiGA Fast Track funktioniert und ähnliches. Und da sind wir so eine erste Anlaufstelle für Startups aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen wollen.
Kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, also auch auf politische Rahmenbedingungen. Jetzt hilf mir nochmal ein bisschen, das einzuordnen. Also ist das jetzt eine Strategieberatung? Ist das eine Innovationsberatung? Ist das irgendwie eine Zukunftsforschung? Also ich weiß immer noch nicht, wo ich euch so richtig hinstecken soll.
Ja, das geht den meisten so. Und es kommt auch wirklich sehr darauf an, mit welchen, also wir arbeiten je nach Kunde relativ unterschiedlich. Ne? Aber Beratung ist schon das richtige Wort. Also wir unterstützen unsere Kunden und werden für die Workshops bezahlt. Wir haben immer langfristige Verträge. Es ist nicht so wie bei vielen Beratungen, wo es eben um kürzere Projekte geht, die aneinandergereiht werden, sondern uns ist wirklich diese langfristige Zusammenarbeit wichtig. Ob es dann Strategie oder Innovationsberatung, ich würde uns nicht als Innovationsberatung nennen, es geht schon um strategische Fragestellungen, aber eben immer mit dem Ausblick auf den Bereich Zukunft der Medizin.
Wie sieht's aus mit den anderen Teilen? Also ihr nennt das ja, glaube ich, auch Ökosystem oder ihr sagt, dass ihr im gesamten Ökosystem unterwegs seid. Dazu gehört ja auch die gesetzgeberische Seite, dazu gehört die Selbstverwaltung, die Krankenkassen, die Ärzteschaft und so weiter. Habt ihr da auch Berührungspunkte?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch mit ein Punkt, weswegen viele unserer Kunden sagen, rein Beratung trifft es eben nicht. Und so ganz das, was wir machen, sehen sie nicht bei anderen Akteuren. Also wir haben ein sehr starkes Netzwerk, natürlich vor allen Dingen auch in Deutschland, immer mehr auch international, wo es auch darum geht, die richtigen Personen an den Tisch zu bringen. Also wir wissen das alle, wenn man im Gesundheitssystem irgendwas ändern möchte, dann kann man eben nicht nur an einem Rädchen drehen, sondern muss eben schauen, was bedeutet das denn eigentlich auch für die anderen Akteure. Und dann schauen wir, dass wir da die Entscheidungsträger an den Tisch bringen. Und dadurch, dass wir über lange Zeit das Vertrauen aufgebaut haben mit den verschiedenen Personen, gehen die meisten auch sehr unvoreingenommen erstmal in die Gespräche rein und hören sich das erstmal an. Und sind zumindest bereit dafür, darüber nachzudenken, wie die Themen auch anders ausgestaltet werden können. Und dann schauen wir, ob da Kooperationen herauskommen. Du hast gerade gesagt, Gesetzgeber und politische Rahmenbedingungen ist natürlich etwas, was für uns sehr, sehr relevant ist, wo wir auch schauen, dass wir mit den Akteuren im Austausch stehen.
Kooperation heißt ja in dem Fall vielleicht auch nicht nur Zusammenarbeit, sondern auch erstmal im kooperativ, also Win-Win-Win, wahrscheinlich nochmal dreimal Win-Situationen schaffen, damit dieses Knäuel von, ich sag jetzt mal, Befindlichkeiten, das uns ja auch jahrelang gelähmt hat in Deutschland, sozusagen nicht ganz so knäulig ist. Also enttüttelt ihr das so ein bisschen auch?
Das finde ich ein wunderschönes Bild. Also was bei uns häufig passiert, ist, dass wir eine Idee haben und denken, wir müssen eigentlich kennen wir doch alle Personen dafür, um das dann auch wirklich umzusetzen. Und eben dadurch, dass wir diese Vertrauensbasis schon über so lange Zeit aufgebaut haben, haben wir dann die Chance auch, dass die Personen zu uns kommen und sagen, okay, wir hören uns das mal an und wir sprechen darüber. Und dann geht es eben weniger um diese um die einzelnen Befindlichkeiten und mehr darüber, wie kann man denn wirklich Innovation nach vorne bringen. Und ich glaube, wir sind in Deutschland sehr gut darin, immer zu sagen, es ist irgendwie alles schlecht und auch Innovation funktioniert nicht so gut, aber die einzelnen Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind da schon denken da schon sehr weit nach vorne und wollen auch was ändern.
Wenn du es mal mit deiner internationalen Brille nochmal anguckst, glaubst du, in Deutschland ist das ganze Gesundheitsökosystem besonders knäulich und komplex? Oder sagst du, ach komm, wenn ich nach London gucke, wenn ich nach England gucke, Großbritannien gucke, das ist zwar anders, aber ist auch nicht nur schön.
Ich glaube, es gibt kein Gesundheitssystem, was nur schön ist. Es ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, dass es in England auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich mehr Offenheit auch gibt, um Innovationen auszuprobieren und auszutesten. Gleichzeitig gibt es natürlich im NHS auf die Art und Weise, wie es aufgestellt ist, immer einen sehr, sehr starken Kostendruck. Dadurch muss natürlich auch Innovation teils vorangebracht werden, aber immer mit dem Hintergedanken, was hat das denn für finanzielle Auswirkungen? Ja, und das ganze Thema Outcomes hatten wir vorhin schon kurz besprochen. Auch das steht da sehr im Vordergrund, weil eben die Abrechnungen dort anders funktionieren, als sie hier funktionieren. Und ich glaube aber, dass jede einzelne Art der Abrechnung, jede einzelne Art der Zahlungsströme bestimmte Anreize geben. Die sind dann auch nicht besser oder schlechter, sondern man muss verstehen, welche Anreize wo gesetzt werden, damit man entweder gegensteuern kann oder die auch entsprechend in Kauf nimmt. Ich glaube, in Deutschland, also was ich schon sehe und was mich teilweise auch schockiert hat, ist, dass das Thema Datenschutz und Datensicherheit häufig sehr als Bremser gesehen wird, wo ich sagen würde, also natürlich, also für mich ist es völlig selbstverständlich, dass wir auf Gesundheitsdaten sehr stark aufpassen müssen und Acht geben müssen und dass man Patienten nicht dazu zwingen kann, bestimmte Daten irgendwo preiszugeben. Gleichzeitig finde ich, müssen wir sicherstellen, dass das nicht bedeutet, dass einfach gesagt wird, es geht nicht oder Innovation geht nicht. Und das ist schon ein Mindset, den ich hier stärker sehe, als ich ihn zum Beispiel in England gesehen habe.
Ja, und ich stelle mal im Umkehrschluss, wahrscheinlich hat Amazon ja auch schon mal Flying Health angerufen und gesagt, Leute, pass mal auf, wir müssen jetzt mal hier den deutschen Gesundheitsmarkt ein bisschen aufräumen. Könnt ihr uns mal ein bisschen den Weg weisen? Also ist es schon passiert und hältst du es für ein wahrscheinliches Szenario?
Wir hatten schon mit verschiedenen Personen aus verschiedenen Tech-Giganten Kontakt. Ja, der Anruf, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, hat so jetzt konkret nicht stattgefunden. Aber das ist natürlich, also das Thema Tech-Giganten, die in den Gesundheitsmarkt gehen und was bedeutet das eigentlich für die Akteure heutzutage, ist natürlich ein großes Thema, worüber wir sehr häufig sprechen. Ja, und dann wird es häufig von, also je nachdem, wer im Publikum sitzt, gibt es dann Personen, die sagen werden, aber in Deutschland kann das nicht passieren. Und da sagen wir halt, naja, lieber einmal Augen aufmachen und sich überlegen, was heißt denn das und was bedeutet das eben, wie sollten wir uns anders aufstellen, dass wenn es doch passiert, dass die Akteure da gut oder auch die Patienten und die Akteure sehr gut aufgestellt sind. Und ich habe das Gefühl, dass es teilweise eher Scheuklappen gibt, die sagen, ich will es nicht sehen, ich will das nicht wahrhaben. Oder dass man halt zur Politik schaut und sagt, wir müssen hier beschützt werden. Und ich würde sagen, für mich ist es halt sehr, sehr wichtig zu überlegen, die Patienten ändern sich. Viele Patienten wollen auch einen anderen Zugriff auf ihre Daten haben und wollen auch, dass es vereinfacht ist. Sie wollen nicht in vollen Wartezimmern sitzen oder lange Zeit warten darauf, bis sie einen Termin bekommen beim Spezialisten. Und da gibt es natürlich bestimmte Lösungen, die ihnen da helfen. Und wenn das dazu beiträgt, dass wir alle uns mehr mit der Gesundheit auseinandersetzen und das auch stärker in unseren Alltag integrieren können, dann ist das auf jeden Fall etwas, was, denke ich, auch zu einem gewissen Maßen zu begrüßen ist. Also wir haben ja in Deutschland sehr stark die Maxime ambulant vor stationär und wir sind fest davon überzeugt, dass immer mehr das Thema digital vor ambulant vor stationär in den Vordergrund rücken wird. Und dass da auch nicht, also natürlich wird es in dem Fall Gewinner und Verlierer geben, aber ich glaube nicht, dass alle nur verlieren werden. Aber man kann halt nicht diese Änderungen ignorieren und dafür stehen wir eben ein und diskutieren das ganz offen.
Wo siehst du denn da die größten Chancen? Glaubst du, es braucht eher die Kraft eines großen Mittelständlers oder Konzerns, also jetzt mal nicht internationale Tech-Plattformen, sondern europäischer Konzern oder deutscher Konzern, da jetzt richtig zu profitieren von den ja auch durchaus ja Chancen, die der Markt in den letzten 3-4 Jahren entwickelt hat und Corona jetzt ja natürlich nochmal beschleunigt hat? Oder sagst du, nein, wir sehen schon, dass die Start-up-Schnellboote immer noch einen Vorteil haben, sich auf diese doch rasch verändernden Bedingungen besser zu adaptieren?
Ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Also wichtig ist eben zu verstehen, dass es diese Veränderungen gibt und sich zu überlegen, was das denn konkret für das eigene Geschäft bedeutet und ob man sich da anders aufstellen muss. Und Stand heute gibt es natürlich viele Startups, die auch agiler aufgestellt sind. Gleichzeitig haben viele dann nicht die langjährige Kenntnis, wie das Gesundheitswesen funktioniert und gehen da vielleicht auch manchmal etwas, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, blauäugig rein, um und denken, man kann von heute auf morgen alles umschmeißen, ohne da jetzt einzelnen Personen was unterstellen zu wollen. Aber ich glaube, die Entrepreneure, die verstehen, wie der Gesundheitsmarkt funktioniert und da auch die Feinheiten verstehen und dieses Fingerspitzengefühl für alle anderen Akteure im Markt zu haben und dann aber gemeinsam zu schauen, wie man etwas verändern kann. Ich glaube, dass die sehr erfolgreich sein können. Gleichzeitig, also nur durch Corona sind natürlich viele andere Branchen in Mitleidenschaft gezogen worden und Personen, die unternehmerisch handeln und tätig werden wollen. Also es gibt sehr, sehr viele, die jetzt in den Digital Health Bereich gegangen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle erfolgreich werden. Das heißt, wir werden auf, also es gibt sowieso in der Startup-Welt, ja, dass nicht alle erfolgreich werden. Das ist auch nicht die Erwartung. Aber gerade auch im Digital Health Bereich, keiner von uns möchte irgendwie 10 verschiedene Apps auf dem Handy haben, die uns im Gesundheitsbereich unterstützen, sondern da wird es auch in den nächsten Jahren eine Konsolidierung geben. Was ich super spannend finde, ist, wir haben das über das Thema At-Home-Testing schon lange vor Corona gesprochen und haben gesagt, eigentlich, also damit, also Telemedizin ist mal schön und gut und wir sehen da irgendwie für die Videosprechstunden einen großen Anstieg der Zahlen, aber damit ist es ja nicht getan. Also ein Arzt in einer normalen Sprechstunde macht ja auch oft mehr als nur mit der Person zu sprechen, auch wenn das natürlich auch wichtig ist. Und natürlich muss damit eben die Gesundheitsversorgung anders aufgestellt werden kann und eben diese digital vor ambulant, vor stationär auch funktionieren kann, muss es natürlich den Patienten auch die Möglichkeit geben, bestimmte Tests zu Hause durchzuführen, vielleicht auch bestimmtes Remote Monitoring zu Hause zu machen. Und da hat natürlich Corona, dadurch, dass wir jetzt alle irgendwie wissen, wie wir zu Hause unser Corona-Test machen können, einen Mindset-Shift, den es vorher vielleicht in Ansätzen gab, nochmal stark nach vorne katapultiert. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da Unternehmen sehen, die das auch sehr gut umsetzen werden.
Du bist ja auch aktiv in Beiräten und Vereinigungen, um da, glaube ich, mit den Rahmenbedingungen noch mal ein bisschen, auf die Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen einzuwirken. Erzähl mal, was machst du in dem Bereich?
Ja, gerne. Wobei man da immer schauen muss, das sind natürlich beides Positionen, die mit dem Thema digitale Gesundheit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Also ich bin einmal eine der stellvertretenden Präsidentinnen des Startup-Verbandes oder des Bundesverbands deutscher Startups. Und da geht es vor allen Dingen darum, generell bessere Rahmenbedingungen für Startups und für Unternehmer, Unternehmerinnen und Innovationen in Deutschland zu schaffen. Da sind wir natürlich ab und zu auch sprechen wir über das Thema Gesundheit, aber das ist jetzt nicht der primäre Fokus. Und gleichzeitig glaube ich, dass da sehr, sehr viel passiert ist, auch in den letzten Jahren, damit eben Innovation nicht nur als etwas Schwieriges wahrgenommen wird, sondern auch eben als eine Möglichkeit, dass wir uns auch in Deutschland nochmal anders aufstellen können. Das ist das eine. Und dann bin ich in dem sogenannten Beirat Junge Digitale Wirtschaft vom BMWI, vom Wirtschaftsministerium. Da sind wir so um die 30 Personen, Gründer, Gründerinnen, Investoren, Investorinnen und bringen da Ideen mit ein, auch da wieder, wie man die Rahmenbedingungen generell verändern kann. Also ein Thema ist zum Beispiel GründerInnen mit Migrationshintergrund, was kann man da unterstützen, wie kann man da die Rahmenbedingungen verbessern. Das Thema IPOs in Deutschland, wie sieht es aus im Vergleich zu den USA oder auch das ganze Thema weibliche Gründerinnen, wie kann man da auch das nochmal anders aufstellen? Das sind so Themen zum Beispiel, die wir uns anschauen.
Jetzt bohrst du also an unterschiedlichen Stellen des politischen Systems dicke Bretter. Kannst du da vielleicht ein bisschen aber auch beurteilen, sagen wir mal, inwieweit das, ich sag mal, die Geschwindigkeit eines BMWIs zum Beispiel oder eines Arbeitsministeriums zu dem, was im Gesundheitsministerium da auch die letzten Jahre trotz Pandemie eigentlich passiert ist. Also mein Eindruck ist ja schon, die Digitalisierungsoffensive im Gesundheitsministerium ist schon beispiellos schnell. Oder erlebst du, dass eigentlich die gesamten Ministerien jetzt verstanden haben, okay, Geschwindigkeit und Innovation und Startups ist ein wichtiges Asset für dieses Land?
Ich glaube, das Verständnis wächst schon in allen Bereichen. Also das kann man jetzt nicht so sagen, dass es nur im Gesundheitsbereich da war. Ich glaube, also natürlich sind in den letzten Jahren im Gesundheitsbereich doch einige Änderungen auch umgesetzt worden, wo wir jetzt schauen werden, wie die Umsetzung denn eigentlich aussieht. Ne? Weil auch da, diese Gesetze sind umgesetzt worden und ja, wir haben den DVG Fast Track, worüber du sicher schon in anderen Folgen auch viel gesprochen hast. Trotzdem steht es ja auch da noch am Anfang. Und ich würde sagen, dass in den anderen Bereichen auch, zumindest in den Gesprächen, die ich habe, wird da auch sehr viel drüber nachgedacht und Dinge ausgetestet. Ich bin in den anderen Bereichen aber nicht so tief drin, um da jetzt einen Vergleich ziehen zu können.
Und trotzdem, wenn du jetzt mal guckst, wenn du das nimmst, was du jetzt in deinen ersten Jahren in Deutschland jetzt so bemerkt hast, und wenn du das jetzt mal projizierst auf die nächsten 10 Jahre, so, was glaubst du, wo geht's hin? Also mit welcher Geschwindigkeit geht's in welche Richtung bei Healthcare, ne?
Was ich mir wünsche oder was ich glaube.
Ja, sag mal, was du dir wünschst und dann sag mal, was du glaubst, was davon kommt.
10 Jahre hast du gesagt.
Ja.
Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir Themen, die wir jetzt durch Corona alle vielleicht auch gezwungenermaßen austesten konnten oder mussten, wie beispielsweise At-Home-Testing haben wir gerade schon über gesprochen, Videosprechstunde, Telemedizin, aber eben auch Themen wie Remote Monitoring oder auch Wearables, ich winke mit meiner Apple Watch, dass die sich stärker in den Alltag integrieren lassen. Also mein Wunsch wäre, dass Gesundheit nicht etwas ist, worüber man sich nur Gedanken macht, wenn man dann halt akut davon betroffen ist, sondern dass das etwas ist, was nach und nach immer stärker in unseren Alltag integriert wird, dass das auch bedeutet, dass man, dass Gesundheitskompetenz stärker ausgeweitet wird bei den Patienten und Patientinnen, wozu ja auch viele der digitalen Lösungen auch beitragen können, dass es Unterstützung gibt dafür, dass medizinisches Personal, Ärzte, Ärztinnen sehr viel mehr Zeit auch haben, mit den einzelnen Personen zu sprechen, weil sie unterstützt werden dabei, bestimmte Anamnese-Fragebögen vorab schon ausgefüllt bekommen haben oder dass die elektronische Patientenakte so ausgestaltet ist, dass die wichtigsten Punkte schon mal gehighlightet sind und man sich nicht durch unglaublich viele Papiere oder DVDs oder CD-ROMs durchklicken müsste. Das würde ich mir wünschen, dass man auch auf einer anderen Augenhöhe miteinander sprechen kann. Ich glaube, dass das noch, also 10 Jahre sind gar nicht so lang im Gesundheitswesen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zumindest einen Schritt in die Richtung gehen werden und dass wir jetzt auch sehen, dass Medizinstudenten oder jüngere Ärzte, die oder auch, also es ist nicht nur das Alter, aber auch Ärzte allgemein, die in ihrem Privatleben sehr viele, auch sehr hilfreiche digitale Tools haben, anfangen vermehrt zu fragen, warum muss ich denn dann in meinem tagtäglichen so mit Systemen arbeiten, die mir eben nicht helfen. Und dass dadurch auch sowohl von der Patientinnenseite der Pull kommt, die sagen, eben ich warte nicht 6 Monate darauf, dass ich bei einem Hautarzt einen Termin bekomme, sondern ich nutze dann hier vielleicht auch mal andere Lösungen. Gleichzeitig eben auch medizinisches Personal sagt, Mensch, hier gibt es doch ganz viele Lösungen, warum kann ich hier nicht Unterstützung bekommen? Und dann eben nach und nach auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass das eben funktioniert. Immer wissend, dass natürlich Datenschutz, Datensicherheit sehr, sehr wichtig ist, und auch angegangen werden muss.
Was gibt dir denn eher Hoffnung, dass wir da gute 10 Jahre sehen, und was lässt dich eher so ein bisschen grübeln, ob wir wirklich 10 gute Jahre sehen?
Naja, Hoffnung gibt es mir mit allen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir sehr, sehr gute Diskussionen haben, Workshops haben, konkrete Lösungen oder konkrete Probleme identifizieren und dann schauen, was es da schon für Lösungen auf dem Markt gibt. Und dann erfolgreiche Kooperationen mit aufzusetzen und zu sehen, wie das dann wirklich auch ausgerollt und angenommen wird. Das ist jedes Mal ein das Strahlen auf den Augen, und das sehen wir auch im Team sehr, sehr stark. Situationen, wo ich dann denke, Mensch, vielleicht sind wir doch noch weiter entfernt, als ich das denke. Ich werde relativ häufig eingeladen, auch Keynotes zu halten oder ähnliches, oder auch Personen in meinem Team machen das, und dann die typischen Reaktionen zu bekommen, wo man denkt, die haben wir auch schon vor 2, 3, 4, 5 Jahren bekommen, dass die Reaktionen dann eher sind, das kann ich mir nicht vorstellen, in Deutschland passiert da doch eh nichts. Ja, und dass dann versucht wird, möglichst gegen die Innovation zu lobbyieren.
Abschlussfrage, wenn jetzt jemand zuhört, sagen wir mal ein Unternehmen, das sich denkt, dieses Digital vor ambulant, vor stationär, das hört sich schon irgendwie sinnvoll an. Und jetzt mal abgesehen von dem Tipp, Flying Health anzurufen, was gibst du denen mit auf den Weg? Also wie kann man sich dann sozusagen, was muss man mitbringen, um ein bisschen in die Richtung sich stärker zu beschäftigen?
Also es gibt ja relativ viele Akteure hier in Deutschland auf dem Markt. Also man könnte sich mal anschauen beim Health Innovation Hub vom BMG zum Beispiel, was sie für Informationen rausbringen. Man könnte sich das DIGA-Verzeichnis anschauen. Also Stand heute haben wir so um die, es müssten 15 DIGA sein, die eben erstattet werden können. Also vielleicht einfach auch mal die eine oder andere auszuprobieren. Es gibt relativ viel. Das Thema Mental Health ist natürlich sehr, sehr wichtig geworden, auch im letzten Jahr. Ich glaube, zumindest mein Eindruck ist, dass sehr viele Personen sich damit nochmal mehr auseinandergesetzt haben. Gerade dadurch, dass so viele Personen vielleicht auch nicht das beste Jahr hatten, aufgrund der Pandemielage. Also da gibt es zum Beispiel ein Startup, mit dem wir zusammenarbeiten, Hello Better, hat da sehr spannende Lösungen auch mit aufgebracht und teils auch im Rahmen der Corona-Krise frei verfügbar aufgestellt.
Hannes Klöpper war auch schon Gast hier im Podcast.
Ja, wunderbar. Genau. Also sich diese verschiedenen Themen anzuschauen und zu gucken und dann nach vorne zu denken, wie könnte das denn aussehen, wenn man das zusammenbringt. Und ja, klar, auch sich anzuschauen. Amazon ist gerade, also nach der Übernahme von PillPack, und im Moment sind sie gerade dabei, stationäre Apotheken mit aufzustellen. Apple geht sehr stark, gerade auch in dem Bereich klinische Studien mit Apple Watches und ähnliches. Google ist dabei, ein Electronic Health Record, oder hat schon ein Electronic Health Record aufgestellt. Also sich auch da vielleicht etwas mit auseinanderzusetzen und sich dann zu überlegen, okay, wie wollen wir denn eigentlich als Unternehmen aufgestellt sein, und was können wir denn anders machen? Und dann wahrscheinlich noch bei Flying Health anrufen.
Und wenn wir jetzt noch nicht genug Kopfzerbrechen ausgelöst haben, dann können wir es in dieser Folge auch nicht mehr retten. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
Herzlichen Dank, Carsten.